Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 3 bis 5 der 45. Sure, der Sure Josiah. Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die Zeichen Gottes im Universum, die auf seine Existenz und Allmacht schließen lassen, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. In den Himmeln und auf Erden sind zweifellos Zeichen für die Gläubigen. Und auch in eurer Erschaffung und der anderen Lebewesen weit und breit sind Zeichen für die, die sich Gottes gewiss sind. Ebenfalls in dem Wechsel von Tag und Nacht und in dem Segen, den Gott vom Himmel hinabregnen lässt, mit dem er die erstorbene Erde belebt, als auch in dem Wehen der Winde sind deutliche Zeichen für die Verständigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 8. Juni 2021, gleich dem 18. Roldat 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag zur bevorstehenden Präsidentschaftswahl in Iran. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran warnt vor politischer Positionierung der IAEA. Zarifs Antwort für Blinken. Lesen Sie Absatz 36 des JCPOA. Deutschland wirft Ball für Wiederbelebung des JCPOA Iran zu. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran warnt vor politischer Positionierung der IAEA. Der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien erklärte, dass die jüngsten Positionen des Generaldirektors der Internationalen Atomenergieagentur IAEA den einseitigen Ansatz des IAEA-Sekretariats bei der Zusammenarbeit mit Iran und die Ignoranz des Niveaus der Zusammenarbeit und Interaktion zwischen ihnen zeige. Bei einem Pressegespräch erklärte Qasem Radibabadi am Montag, dass der IAEA-Bericht nicht mit der Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Iran und der IAEA vereinbar sei und fügte hinzu, dieser Bericht ist auch nicht gültig, da er nicht auf zuverlässigen Quellen basiert. Er ist auch nicht überzeugend, da er nicht alle Aspekte der Zusammenarbeit und des Fortschritts widerspiegelt. Radibabadi sagte, eine konstruktive Interaktion erfordert ein positives Umfeld, das Vermeiden von Vorurteilen und künstlichen Bedenken sowie das Unterlassen von Übertreibungen einiger trivialer und unbedeutender Dinge. Er erinnerte auch daran, dass sich die IAEA von jeglicher politischer Agenda distanzieren und eine klare Position gegen die nukleare Bedrohung durch das zionistische Regime und dessen Nichtbeitritt zum NPT, Atomwaffensperrvertrag, einnehmen, sowie gegen dessen anhaltenden Widerstand zur Einordnung all seiner nuklearen Aktivitäten und Einrichtungen unter die Kontrolle der IAEA vorgehen müsse. Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur IAEA, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz in Wien, dass es keine Fortschritte bei der Lösung der Sicherheitsvorkehrungen mit der Islamischen Republik gegeben habe. Grossi behauptete, die iranische Regierung hatte immer erklärt, dass sie teilnehmen und kooperieren und reagieren wird, aber sie hat dies nicht getan. Ich hoffe, dass sich dieser Trend ändern wird, aber bisher haben wir bei keiner der Sicherheitsfragen greifbare Fortschritte erzielt. Grossi, der vor 2 Jahren das Ruder bei der IAEA übernommen hat, behauptet, dass es an einigen Orten in Iran nicht deklarierte nukleare Aktivitäten gibt. Zarifs Antwort für Blinken. Lesen Sie Absatz 36 des JCPOA. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif reagierte auf die Forderungen seines amerikanischen Amtskollegen über notwendige Maßnahmen zur vollständigen Wiederaufnahme des Atomabkommens JCPOA. US-Außenminister Antony Blinken behauptete am Montag in einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses, ungeachtet der Verletzung des Atomabkommens JCPOA durch sein Land, es sei noch nicht klar, ob Iran bereit oder gewillt sei, in den JCPOA zurückzukehren. Außenminister Zarif schrieb in einer Twitter-Nachricht als Reaktion auf die Äußerungen Blinkens, es sei nicht klar, ob die US-Regierung bereit sei, die Politik von Donald Trump und Mike Pompeo, dem ehemaligen Präsidenten und ehemaligen US-Außenminister, aufzugeben. Es ist noch nicht klar, ob der US-Präsident und Blinken bereit sind, die Maximaldruckpolitik von Trump und Pompeo aufzugeben und den Wirtschaftsterrorismus nicht mehr als Verhandlungsinstrument einzusetzen, schrieb Mohammad Javad Zarif auf Twitter. Und Iran bekennt sich zum JCPOA, lesen Sie einfach Absatz 36 dieses Abkommens. Es ist Zeit, den Kurs zu ändern. Der oberste nationale Sicherheitsrat der Islamischen Republik Iran hat am 8. Mai 2019, dem ersten Jahrestag des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen, angekündigt, dass Iran seine Verpflichtungen aus den Artikeln 26 und 36 dieses Abkommens schrittweise reduzieren werde, um ein Gleichgewicht zwischen seinen Pflichten und seinen Rechten zu finden. Am 5. Januar 2020 kündigte die iranische Regierung in einer Erklärung den fünften und letzten Schritt zur Reduzierung der Verpflichtungen der Islamischen Republik Iran aus dem JCPOA an. Gemäß den Paragraphen 26 und 36 dieses Abkommens hat Iran das Recht, seine Verpflichtungen ganz oder teilweise auszusetzen, wenn die anderen Vertragsparteien ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Iran hat auch erklärt, dass man bereit ist, zu seinen Verpflichtungen zurückzukehren, wenn die anti-iranischen Sanktionen aufgehoben werden und das Land vom Atomabkommen profitiert. Deutschland wirft Ball für Wiederbelebung des JCPOA Iran zu. Der deutsche Außenminister forderte Iran auf, seine diplomatischen Bemühungen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 zu beschleunigen, ohne auf die Nichteinhaltung der Verpflichtungen des Westens aus dem JCPOA hinzuweisen. Und wir hoffen, dass der Iran nun schnell den nötigen politischen Willen aufbringt, um diese Verhandlungen über die Ziellinie zu tragen, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Montag anlässlich der Eröffnung der 19. Botschafterkonferenz in Berlin. Zuvor sagte die Sprecherin des deutschen Außenministeriums Maria Adaba, mit Verweis auf den reibungslosen Verlauf der Wiener Gespräche, wichtige Fragen seien noch nicht geklärt. Insgesamt verliefen die Verhandlungen in Wien gut, aber in vielen wichtigen Bereichen gäbe es noch Fragen, die geklärt werden müssten. Und das seien wichtige Fragen, sagte Adaba auf ihrer täglichen Pressekonferenz in Berlin. In Wien würden sehr intensive Diskussionen geführt, bei denen es um wichtige und entscheidende Hindernisse gehe, fügte sie hinzu und hob hervor, sowohl der Iran als auch die Vereinigten Staaten müssen ihrerseits Schritte gegen nukleare Aktivitäten und für die Aufhebung von Sanktionen unternehmen, um das Abkommen wiederzubeleben. Vertreter der US-Regierung von Joe Biden haben wiederholt das Scheitern der Maximaldruckpolitik der Vorgängerregierung eingeräumt, sich aber bisher geweigert, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um zu dem Abkommen zurückzukehren, und 5 Runden intensiver Gespräche in Wien zur Wiederbelebung des JCPOA sind bisher gescheitert. Palästinensischer Botschafter: Straffreiheit für Israel muss beendet werden. Der Botschafter der palästinensischen Autonomiebehörde in London betonte, das zionistische Regime verhalte sich über dem Gesetz stehend und seine Straffreiheit sollte gestoppt werden. Großbritannien und die USA sind für ihre volle Unterstützung des zionistischen Regimes verantwortlich, sagte Hussam Samlat der BBC. Die britische Regierung müsse Palästina in der Praxis nicht mit Worten als unabhängigen Staat anerkennen, um das Problem zu beheben, das sie nach der Balfour-Erklärung geschaffen habe. Der Botschafter der palästinensischen Autonomiebehörde in London fügte hinzu, worauf wartet Großbritannien, um einen unabhängigen palästinensischen Staat anzuerkennen? Dieser ist unser Recht und ihre seit langem unerfüllte Pflicht. Samlat forderte auch einen sofortigen Stopp der Waffenverkäufe an das zionistische Regime und stellte fest, dass Waffengeschäfte mit menschenrechtsverletzenden Regierungen nach britischem Recht illegal seien. Der palästinensische Botschafter forderte die Londoner Regierung des Weiteren auf, in den besetzten palästinensischen Gebieten hergestellte Produkte nicht zu importieren und die palästinensische Klage beim Internationalen Strafgerichtshof gegen die Verbrechen des zionistischen Regimes zu unterstützen. Fatou Bensouda, die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, hat bekannt gegeben, dass eine Untersuchung der Vorwürfe über israelische Kriegsverbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof eingeleitet wurde. Die Besatzer Militärs des zionistischen Regimes begannen am 10. Mai 2021 erneut brutale Angriffe auf den Gazastreifen und die Palästinenser, wobei 248 Palästinenser, darunter 69 Kinder, getötet und nahezu 2000 weitere verletzt wurden. In einer dreistündigen Sitzung stimmte das israelische Kabinett einstimmig einem Waffenstillstand zu, nachdem es nicht in der Lage war, die vergeltenden Raketenoperationen der Widerstandsgruppen zu stoppen. Fahnenmarsch in Al-Quds abgesagt. Nach einer Warnung der palästinensischen Widerstandsgruppen ist der Flaggenmarsch, den die zionistischen Siedler am Donnerstag in Al-Quds Jerusalem veranstalten wollten, abgesagt worden. Der Polizeichef des israelischen Regimes habe den Kundgebungsorganisatoren mitgeteilt, dass man eine solche Kundgebung nicht zulassen werde, gab das palästinensische Informationszentrum am Montag unter Berufung auf die zionistische Zeitung Yediot Ahronot bekannt. Die Kundgebungsorganisatoren sind laut dem hebräischen Fernsehsender Kanal 11 darüber informiert worden. Zuvor hatte der palästinensische Widerstand dem israelischen Regime damit gedroht, dass das gleiche Szenario wie am 11. Mai wiederholt werde, falls der Marsch stattfinden sollte. Der Widerstand betonte weiter, er würde angesichts eines Angriffs auf die heiligen Städte in Al-Quds, Jerusalem, sicherlich nicht schweigen. Hamas-Führer Yahya Sinwar ließ bereits eine neue Drohung verlauten. Sollte der Al-Quds-Marsch die Al-Aqsa-Moschee gefährden, werden wir die Waffenruhe beenden und Israel Anfang der Woche erneut beschießen. Es ist das zweite Mal, dass der Marsch von Siedlern mit der Flagge des zionistischen Regimes abgesagt wird. Am 28. Ramadan wollten die zionistischen Siedler in der Umgebung der Al-Aqsa-Moschee in Al-Quds, Jerusalem, eine Kundgebung veranstalten. Diese wurde jedoch nach Drohungen des Widerstands abgesagt. Danach begann der 11-tägige Krieg gegen den Gazastreifen. Jemen kritisiert Untätigkeit der UNO gegenüber Beschlagnahme von Öltankern durch Saudi-Arabien. Die jemenitische Ölgesellschaft Yemen Petroleum Company, YPC, hat die UNO für ihr Schweigen und ihre Untätigkeit gegenüber den Angriffen der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition kritisiert. Bei einer Protestkundgebung vor dem UNO-Büro in Sana'a am Montag forderte der Sprecher der jemenitischen Ölgesellschaft Essam al-Mutawakkil ein sofortiges Ende der brutalen Jemen-Blockade und der Beschlagnahme von Öltankern während einer schweren Treibstoffknappheit im Land. Er erklärte, dass die UNO unverzüglich einige Maßnahmen ergreifen sollte, um die Blockade gegen den internationalen Flughafen von Sana'a und das Ölterminal Ras Isa so schnell wie möglich aufzuheben. Mutawakkil sagte weiter, dass zwei Schiffe mit Treibstoff, Öl und Diesel bereits in den beiden letzten Tagen in jemenitischen Häfen vor Anker gegangen seien, während ein Schiff mit Benzin in den nächsten Tagen eintreffen sollte. Er betonte, dass das willkürliche Festhalten der Schiffe vor der Küste des Jemen für unterschiedliche Zeiträume die Liegegelder auf rund 5 Milliarden jemenitische Rial erhöht habe. Mutawakkil erklärte weiter, es müsse eine klare Unterscheidung zwischen humanitären und militärischen Fragen geben und betonte, dass die von Saudi-Arabien geführte Koalition die Leiden des jemenitischen Volkes nicht ausnutzen dürfe, um ihre Agenda voranzutreiben. Russland droht USA mit Rückzug von ISS. Russlands Weltraumbehörde hat mit dem Abzug aus der internationalen Raumstation ISS gedroht, falls Washington die antirussischen Sanktionen nicht aufhebt. Nach der Unterzeichnung des Gesetzentwurfs über den Austritt Russlands aus dem Open Skies-Vertrag kündigte der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde, Dmitri Rogozin, am Montag an, Moskau wird die internationale Raumstation ISS 2025 verlassen, es sei denn, Washington hebe die Sanktionen gegen den Weltraumsektor auf, die Russland daran hinderten, Satelliten zu starten. Rogozin fügte hinzu, dass Moskau aufgrund der Sanktionen Washingtons Schwierigkeiten habe, Satelliten zu starten, weil es einige der notwendigen Mikrochips nicht in sein Raumfahrtprogramm aufnehmen könne. Die USA und andere westliche Länder verhängen seit 2014 Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion der Halbinsel Krim. Washington hat kürzlich neue Sanktionen gegen Russland verhängt und behauptet, Russland habe sich in die US-Wahlen eingemischt, Cyberangriffe durchgeführt und den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny vergiftet. Die 1998 gestartete internationale Raumstation ist ein mehrseitiges Projekt und besteht aus zwei Teilen, von denen einer im Besitz Russlands und der andere im Besitz der USA und von Weltraumbehörden anderer Länder ist. Die NASA will die internationale Raumstation bis mindestens 2030 nutzen. Der Leiter der US-Weltraumbehörde NASA, Bill Nelson, sagte vergangene Woche gegenüber CNN, dass der Rückzug Russlands eine neue Weltraumrivalität mit Russland und China schaffen könnte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 21 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 36 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Bode Sabo.
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، نگران خواهد شد. Thank you. نفس باد سبا مشک بشان خواهمت شد عالم پیر دگر بار جوان خواهمت شد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهم داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهم شد چشم نرگس به شقایق نگران خواهم شد نگران خواهم شد غزل خوان و سرود چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde und Interessenten dieser Beitragsreihe. Wir laden Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendung über Dörfer und Ortschaften in Iran ein. In den meisten Dörfern Irans wurde eine Harmonie zwischen dörflicher Struktur und Natur sowie Umwelt in Betracht gezogen. Dabei gibt es aber auch Gemeinden, die auf interessante Art und Weise mit der Natur verschmolzen sind und dadurch eine schöne harmonische Atmosphäre geschaffen haben. Solche Dörfer besitzen eine einzigartige Schönheit und attraktive Umgebung. Diese Ortschaften, die im großen Land Iran nicht selten sind, werden als Dörfer mit wertvoller Struktur bezeichnet und gelten als touristische Regionen. Im Westen des Landes, in der Nähe von Hamedan, einer der 5 kulturellen und historischen Städten Irans, sind solche Dörfer, die wegen ihrer historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten für den Tourismus äußerst wichtig sind, sehr häufig zu sehen. Die Stadt Hamedan ist das politische Verwaltungszentrum der gleichnamigen Provinz, die am nördlichen Berghang des Alwand liegt. Diese Stadt hat im Sommer- und Wintertourismus viel anzubieten. Unter mehr als 1010 Dörfern der Region zählen die Gemeinden Simin Abru, Varkone, Khoku und Habashi zu den touristischen Ortschaften. Das Dorf Varkone ist wegen seiner Struktur, Art und Wahl des Steinmaterials sowie der Bauweise, seiner Gebäude und Umgebung, aber auch der schönen Natur eine einzigartige Landschaft. Es wurde sogar auf die Liste des iranischen Nationalerbes gestellt. Unsere Sendung heute befasst sich mit dem Dorf Varkone. Die Ortschaft Varkone, die dem zentralen Verwaltungsbezirk von Hamedan untergeordnet ist, befindet sich 18 Kilometer südlich der Stadt. Varkone liegt 2250 Meter über dem Meeresspiegel und in einem Bergtal. Im Nordosten grenzt es an den Berg Sardare, westlich an das Dorf Simin und im Südwesten wieder an eine Gebirgserhebung, nämlich an den Berg Sorh Belog. Im Osten liegt der Berg Garedog und südlich und südöstlich ist es mit den Tälern Boroni und Reschlog verbunden. Daher herrscht auch in diesem Dorf ein gemäßigtes Bergklima. Die vielen schönen Täler wie Dareku, Tachtesang, Jendare und Sebolog, die in der Nähe von Varkone liegen, machen diesen Ort noch anziehender. Der Abhang dieser Ortschaft und die vielen naheliegenden Täler bilden jahreszeitliche Flüsse. Der Fluss Arzonfart oder Torreson genannt, fließt im Westen von Varkone entlang. Diese Ansiedlung bildete sich zu Beginn rund um unterirdische Wasserkanäle. In der kurdischen Sprache bedeutet Var Nähe und Korne Quelle. Daher bedeutet Varkone auch am Wasser oder an einer Quelle liegend. Varkone ist eine relativ alte Gemeinde mit historischem Hintergrund. Das Dorf geht auf die Zeit der Safaviden-Dynastie zurück, die vor etwa 400 Jahren in Iran herrschte. Die Bewohner sprechen Aserbaidschanisch, Persisch und Kurdisch und sind schiitische Muslime.
Gemäß einer Statistik aus dem Jahr 2006 hat dieses Dorf 2000 Einwohner. Landwirtschaft und Viehzucht gelten als Hauptberufe, wobei sich auch manche mit dem Handwerk beschäftigen. Weizen, Gerste, Erbsen, Bohnen, Kartoffeln, Gemüse und Futterpflanzen sind landwirtschaftliche Produkte Varkones. Auch werden Nüsse, Weintrauben, Aprikosen und Äpfel geerntet. Als Tierprodukte dieses Dorfes können Wolle und hochqualitative Milchprodukte genannt werden. Varkone ist, wie schon erwähnt, wegen der Anwendung lokaler und einheimischer Materialien, besonders Steinen, ein einzigartiges Dorf. Die Steinarbeiten an den Bauten dieses Ortes stechen jedem sofort ins Auge. Steine werden nicht nur in Infrastrukturen verwendet, sondern auch beim Bau von Grundmauern und Wänden der Höfe. Die Steine werden mit Mörtel verbunden und vielerorts ist die Stärke einer Steinmauer im Erdgeschoss oft bis zu einem Meter dick. Steine werden in diesem Dorf offenbar wegen der großen Verfügbarkeit in der Region und auch aus Gründen der Haltbarkeit und Stabilität in Bezug auf das Klima verwendet. Varkone besteht aus mehreren Bezirken, in denen oft nur wenige Häuser stehen. Das Viertel Darbe Masjid, Tür der Moschee, ist die älteste Siedlung dieser Gemeinde, in dem sich die Moschee, das Badehaus und die Telefonzentrale befinden. Wie jedes Dorf in Hamedan haben in Varkone auch die älteren Personen einen besonderen Stellenwert. Die Burg Arbobi, Herrenburg und der Stall zählen zu den historischen Sehenswürdigkeiten des Ortes. Die Burg Al-Babi liegt 100 Kilometer südlich von Valkane an einem grünen Berghang. Dieser zweistöckige Bau ist etwa 320 Quadratmeter groß. In jeder Gasse des Dorfes, egal wo man hinkommt, erweckt das Steinpflaster der Wege ein angenehmes Gefühl im Menschen. Alle Gassen sind regelmäßig angelegt und sie gleichen den Straßen einer schönen Stadt. Außerdem gibt es auf dem Gehweg eine dem Straßenpflaster angeglichene Beleuchtung. Diese unbeschreibliche Schönheit der Ortschaft wurde mit Hilfe der Zusammenarbeit zwischen dem iranischen Kulturerbe und der Organisation Jahode Sorsandegi, einer Institution, die während der Revolution eingerichtet wurde, geschaffen. Durch die erfolgten Maßnahmen fällt die traditionelle Architektur von Valkane besonders ins Auge. Die innere Struktur dieser Ansiedlung gilt wegen ihrer eigenartigen kulturellen Eigenschaften als ein wertvolles Erbe der Vorfahren. Daher achtet man auch sehr auf dessen Erhalt. Es ist interessant zu wissen, dass der erste Erfinder des künstlichen Herzen, Professor Tofire Musivand, 1935 in Valkane geboren wurde. Die Sauberkeit dieser Gemeinde, die einzigartige Architektur und die Steinfassaden der Häuser ziehen jeden Blick auf sich. Valkane liegt am Wanderweg der Nomadenstämme Resel Yusef Yorum Toglu und in Valkani, die Anfang November mit ihrem Umzug beginnen. Diese Stämme ziehen gemäß ihren traditionellen Bräuchen und zur Sicherung ihres Lebensunterhalts über viele Berge und Täler, um frische Weiden zu finden. Dabei lassen sie sich an verschiedenen Orten nieder. Wenn dann die mäßigen Jahreszeiten zu Ende gehen, kehren sie zu ihrem Sommerquartier zurück. Der Umzug der Nomaden vom Sommer- zum Winterquartier schafft in der Umgebung von Valkane einen sehr schönen Anblick. Die jahreszeitlichen Flüsse Simin und Valkane und die unterirdischen Wasserkanäle sowie Bäche dieses Dorfes verleihen dem Dorf eine besondere frische Luft. Die schönen Gärten mit Nuss-, Aprikosen- und Äpfelbäumen sowie Weintraubensträucher machen die Landschaft noch attraktiver. Die Berge um Valkane und die Täler Chin und Horn sind zu verschiedenen Jahreszeiten, insbesondere im Frühling, sehr grün und angenehm und verschaffen einen verführerischen Anblick. Das war's für heute. Bis zu einer weiteren Sendung. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Amir Tajik mit dem Titel Hesse Taze, auf Deutsch ein neues Gefühl.
گواز در دو قمه دلای خسته چی بگم حالا که قبار قم
چشما رو بسته چی بگم؟ بگو از درد و غم دلای خسته چی بگم؟ حالا که غبار غم چشما رو بسته چی بگم؟ عشق انتظار و میشه توی چشم عاشقا دید، میشه از لبای قنچه گل خوشبوی دعا چید. این روزا یه حس تازه میگه بر میگردی، اما نمیدونم که دل من میمونه تا صبح فردا. بیا که دنیای ما گم شده تو دنیای درده، هیشکی اینجا خودشو به سادگی پیدا نکرده. بیا که دنیای ما گم شده تو دنیای درده، هیشکی اینجا خودشو به سادگی پیدا. من بگو کی گفته با یه گل بهار نمیشه؟ انتظار بی عشق روی تو که انتظار نمیشه. این روزا یه حس تازه میگه بر میگردی، اما کاش که میشد که دل من بمونه تا صبح فردا. این روزا یه حس تازه میگه بر میگردی، اما عشقی میشد که دل من بمونه تا صبح فردا.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag zur bevorstehenden Präsidentschaftswahl in Iran. Weiterhin guten Empfang.
Das Wahlsystem in Iran ähnelt einigen Ländern in seiner Umgebung, wie Indien, Pakistan, der Türkei und weiteren Ländern. In diesem Beitrag werden wir einen Blick darauf werfen, wie in einigen Ländern Wahlen durchgeführt werden. Es werden unter anderem die Merkmale von Wahlen und die Beteiligung von Minderheiten und verschiedenen Schichten an den Wahlen in Indien und Pakistan sowie deren Unterschiede zu Iran untersucht.
Thank you.
Indien steht mit 1,3 Milliarden Einwohnern nach China an zweiter Stelle der bevölkerungsreichsten Länder der Welt und verfügt über eines der fortschrittlichsten Wahlsysteme. Im politischen System Indiens erfolgt die Wahl des Präsidenten indirekt. Die Bevölkerung nimmt nicht an diesen Wahlen teil und nur die Mitglieder der drei Häuser, nämlich der Legislative des Staates, also dem Parlament, bestehend aus den zwei Kammern, Haus des Volkes, Lok Sabha, gleich Unterhaus, und dem Haus der Staaten, Rajya Sabha, gleich Oberhaus, sowie der Legislative der Bundesländer, geben ihre Stimmen bei dieser Wahl ab. Das Ergebnis der indischen Präsidentschaftswahlen wird durch eine bestimmte Berechnung festgelegt. Die Stimme jedes Mitglieds des staatlichen bzw. bundesstaatlichen Parlaments hat einen separaten Wert, und jeder Kandidat, der die höchste Punktzahl erlangt, kann das Präsidentenamt antreten. Gemäß Artikel 79 der indischen Verfassung besteht das Parlament in Indien aus dem Präsidenten, dem Haus des Volkes, Lok Sabha, und dem Rat der Staaten, Rajya Sabha. Der indische Präsident wird nach der Nominierung von Kandidaten durch Parteien oder eine Koalition von Parteien von einem Wahlkollegium gewählt, was sich aus gewählten Mitgliedern der zwei Kammern des Staates sowie des Parlaments der Bundesstaaten und den Gouverneuren von Delhi und Pondicherry zusammensetzt. Der Präsident von Indien kann auch für eine zweite Amtszeit wiedergewählt werden. Jede volle Amtszeit der Präsidentschaft beträgt 5 Jahre. Alle Streitigkeiten bezüglich der Wahl des indischen Präsidenten werden vom obersten Gerichtshof Indiens behandelt und beigelegt. Der indische Präsident ist jedoch nicht der Exekutivvorsitzende des Landes, denn dieses Amt liegt in der Verantwortung des Premierministers. Obwohl das Präsidentenamt in Indien ein zeremonielles Amt ist, ist es doch das höchste Exekutivamt und verfügt über weitreichende rechtliche Befugnisse. Der Präsident ist der offizielle Leiter der Legislative, der Exekutive und der Judikative sowie der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Nach Artikel 53 der indischen Verfassung kann der Präsident seine rechtlichen Befugnisse mit sehr wenigen Ausnahmen direkt ausüben, aber der Ministerrat unter dem Vorsitz des Premierministers übt praktisch alle Befugnisse des Präsidenten aus. In Indien beträgt das Mindestalter für einen Präsidenten 35 Jahre. Es gibt jedoch keine Altersobergrenze. Der indische Präsident kann gemäß Artikel 61 der Verfassung von den Parlamenten aus seinem Amt abberufen werden, wenn er eine verfassungswidrige Handlung begeht. Für seine Absetzung muss eine Abstimmung der Abgeordneten durchgeführt werden, und zwar innerhalb von 4 Tagen nach Bekanntgabe des Problems, und 1/4 der Abgeordneten muss für die Absetzung stimmen. Es ist natürlich, dass es gemäß den Verfassungen der Länder Ähnlichkeiten oder Unterschiede in den Befugnissen und Verantwortlichkeiten eines Präsidenten gibt. Aber was die Wahlen voneinander unterscheidet, ist die Universalität und der Umfang der Wahlen sowie die Teilnahme aller Gesellschaftsbereiche bei den Wahlen, sodass allen Menschen eines Landes, unabhängig von ihrer Religion, Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit, die Möglichkeit geboten wird, sich ohne Diskriminierung an den Wahlen und somit der Bestimmung des Wahlergebnisses zu beteiligen. Viele Länder in der Region und in der Umgebung Irans, einschließlich Indien, sind Iran in Bezug auf die Vielfalt der Ethnien, Religionen und Kulturen ähnlich. In Indien gibt es zum Beispiel verschiedene ethnische Gruppen, Kulturen und Religionen wie den Islam, den Hinduismus, den Buddhismus und das Christentum. Daher ist die kulturelle und ethnische Vielfalt bei den Wahlen in diesem Land sehr wichtig. Zum Beispiel zeigt die religiöse Zusammensetzung dieses Landes mit 85% Hindus und etwa 13,4% Muslimen die erhebliche Überlegenheit des Hinduismus in diesem Land. Bezüglich der Anzahl der Muslime steht Indien jedoch nach Indonesien und Pakistan an dritter Stelle in der Welt. Auch in Iran leben verschiedene Ethnien, darunter Türken, Kurden, Belutschen und Araber, und neben der mehrheitlichen Zugehörigkeit zum schiitischen Islam gibt es auch Sunniten oder Anhänger anderer Religionen wie Christen, Juden oder Zoroastrier. Daher ist die Stellung dieser Gruppen bei Wahlen wichtig und muss beachtet werden. Mohammad Reza Marandi, Universitätsprofessor und Experte für politische Angelegenheiten, verwies auf die Einschränkungen und Diskriminierungen bei Wahlen für einige Minderheiten, wie zum Beispiel der Muslime in Indien, und erklärte: Laut offizieller Statistik leben in Indien 150 Millionen Muslime, die 14% der Gesamtbevölkerung des Landes ausmachen. Bei Wahlen war es jedoch stets eines der Anliegen der muslimischen Gemeinschaft in Indien, dass ihre Forderungen von den Parteien und Kandidaten gehört werden, denn die Muslime bilden einen bedeutenden Teil der Bevölkerung großer indischer Bundesstaaten wie Uttar Pradesh. Auch das Wahlsystem Pakistans wird genau wie das Indiens von Mustern beeinflusst, die sich während der britischen Herrschaft in diesen Gebieten entwickelt haben. Die Grundlage der Präsidentschaftswahlen in diesem System ist so, dass zuerst die Bevölkerung der Dörfer ihre Vertreter in Form von Dorfräten und in den Städten in Form von Stadträten wählt. Diese Vertreter, die durch direkte Volksabstimmung gewählt werden, können die Parlamentsmitglieder wählen, die dann den Präsidenten des Landes ohne Intervention und Stimme des Volkes wählen. Dieses Wahlsystem wurde später in der Verfassung von 1935, der ersten Verfassung Indiens und Pakistans, in Wahlkreise umgewandelt. Die Hauptkriterien für die Kandidatur sind Eigentum, Besitz und Bildung. Die Abstimmung in einem Wahlkreis ist Personen vorbehalten, deren Namen auf der Wählerliste in diesem Wahlkreis stehen, und niemand außerhalb dieser Liste hat ein Wahlrecht. In Iran sind jedoch beispielsweise in einer Großstadt wie Teheran alle Menschen am Erfolg oder Misserfolg der Vertreter dieser Stadt beteiligt, und die Kandidaten können von allen Menschen der Stadt ohne irgendeine Einschränkung gewählt werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.